Wer redet, ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, geilobahn, retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschrieben, die an mit Alexandra Tobor!
Und Holger Klein.
Es ist irgendwie, habe ich da, muss ich
da
noch.
Da ist der Wurm drin.
Aber was, genau, da ist der Wurm drin. Ja, aber das, was will man auch machen? Also bei diesen Inzidenzen. Kannst du eigentlich, kann man halt immer weiter sagen, weil die kriegen wir ja eh nicht mehr in den Griff. Bei diesen Inzidenzen kann man doch nicht, du willst rausgehen bei diesen Inzidenzen? Super. Das funktioniert echt erstaunlich gut. So. Wie geht's uns denn bei diesen, ach nee, das müssen wir immer am Ende fragen.
Ja. Ne?
Das ist halt auch so das Problem. Und was machst du denn? Ist ja auch eine blöde Frage bei diesen Inzidenzen.
Ja. Ne? Was willst du machen bei den Inzidenzen?
Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit den Fragen an.
Los geht's. Wir haben hier jede Menge
Wenn wir direkt mit den Fragen anfangen, dann labern wir ja vielleicht auch nicht so viel am Anfang, dann können wir die Sendung was kürzer machen. Es ist ja vielleicht auch ganz angemessen bei diesen Inzidenzen. Wieso ist mir das nicht früher eingefallen? Bei diesen Inzidenzen? Naja, bei Grabtas Hammer. Kackfragen haben wir alle rausgeschmissen, hoffentlich. Falls nicht, sagen wir, dass es eine Kackfrage ist. Ich schneide das dann aber raus, weil ne, sich hinterher alle fragen, so, war meine Frage eine Kackfrage? Wann habe ich die eigentlich geschickt?
Ja, voll traurig dann auch für die Leute, die ihre Mail so ins Nichts hineinschicken. Es sind ja viele, die dann im Spamfilter einfach hängen bleiben. Und derjenige wird niemals wissen, ob wir seine Frage kacke fanden oder ob wir sie einfach nicht gelesen haben. Gott, das stelle ich mir furchtbar
vor. Ich habe irgendwann habe ich auch mal getwittert, wenn die Leute wüssten, wie viele von denen ich gemutet habe, haha, oder irgendwie sowas. Und dann noch so 40 Replies, hast du mich auch gemutet? Und dann da sitzen und einfach nicht antworten, obwohl ich es gelesen habe.
Naja, aber.
Ja, bei diesen Inzidenzen muss man gucken, wo man seinen Spaß her hat, ne? Also, das ist alles nicht so einfach. Der Christian fragt, wir haben Dezember 2017. Haben wir nicht. Wenn die Frage verlesen wird, sollte es 2019 sein. Ist es nicht. Ist zu diesem Zeitpunkt die zerrissene Hosenmode noch aktuell?
Bei gestandenen Männern habe ich sie zuletzt gesehen. Also, die scheint tatsächlich, ich wundere mich, die zerrissene Hose, das ist sowas von Grunge. Das ist Ende der 80er, Anfang der 90er und dann irgendwann in den 2000er Jahren ist es aufgetaucht und geht seitdem 20 Jahre lang nicht weg. Das muss man sich mal geben. Mhm. Diese Modetrends, die kommen ja und gehen, so in, keine Ahnung, 10-Jahres-Zyklen oder was. Aber bei der zerrissenen Hose, die hält und hält und hält sich.
Ich glaube, die gehen nicht mehr. Ich habe den Verdacht, dass die Modetrends nicht mehr zyklisch kommen und gehen, sondern die waren mal da, dann kommen sie noch einmal groß, also ne, zerrissene Hose kommt dann um die Jahrtausendwende nochmal und bleibt dann auf so einem niedrigen Niveau immer vorhanden. Du bist in der Lage, zerrissene Hosen zu kaufen, du bist in der Lage, Schlaghosen zu kaufen, du kannst Karottenhosen kaufen. Eigentlich ist alles verfügbar. Das finde ich eigentlich das
Spannende. Was mich wundert, ist, dass Kleidungsstücke, die wirklich scheiße aussehen, sich so lange halten. Ich meine, Schlaghosen sind cool, zum Beispiel für große Frauen. Das sieht einfach cool aus. Also nicht bei kleinen stämmigen, aber bei großen, langen sehen Schlaghosen einfach gut aus. Immer, egal welches Jahr ist. Aber zerrissene Hosen, weißt du, das Problem ist, ja gut, die können in einer bestimmten Ästhetik vielleicht geil aussehen, aber sowas trägt man doch nicht gern, oder? Mir ist das früher als Teenager total auf die Nerven gegangen, wenn ich da ständig so klaffende Löcher hatte zu befummeln.
Hatte ich nie. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, so rumzulaufen, aber ich bin sowieso so eine komische Kleidungsparanoia irgendwie. Wenn ich könnte, würde ich ja den ganzen Tag nur in mindestens maßkonfektionierten Anzügen durch die Gegend laufen. Kann ich mir halt nicht leisten. Oder will ich mir nicht leisten, muss man sagen. Nee, aber so zerrissene Hosen, was sich geändert hat in dieser Grunge-Zeit, die ich ja dann schon als Erwachsener sozusagen beobachtet habe, ja, da war ich ja schon berufstätig und habe gedacht, lauft ihr alle rum. Entweder waren die zerrissenen Hosen echt zerrissen oder die TrägerInnen haben sich die Mühe gemacht, das Ding mit der Wurzelbürste selber kaputt zu machen oder sowas. Und heute kaufst du die halt so von der Stange und die haben halt gefühlt die Risse alle an derselben Stelle. Mhm. Also es laufen unendlich viele Pubertierende rum, Mädchen, die alle einen Riss unterm Knie haben. Alle. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass das auch wieder so eine Art ist, so sowas wie ganz früher die weißen Schnürsenkel in den Doc Martens, was auch immer das hieß. Es hieß ja immer irgendwas, vielleicht ist es auch irgendein...
Nazi, weiße Schnürsenkel heißt Nazi, rote Schnürsenkel heißt Punk.
Okay, und rot-weiß gestreift, gab es rot-weiß gestreifte Schnürsenkel?
Heißt Pommes.
Pommes. Fritte. Das heißt Fritte.
Pommes-Bunker.
Da hinten kommt Fritte. Das ist auch so ein Punkname. Das ist Fritte. Geil. Ey, Fritte, wo hast du die Ratte gelassen? Fritte ist ein Punk. Ganz geiler. Das ist ein Punknamen.
Das ist total gut.
Wir könnten eigentlich so eine Sammlung machen mit Erkenntnissen, die wir hier gewinnen. Fritte.
Weißt du,
ich habe das jetzt mal als Shownotes aufgeschrieben.
Fritte und Raclette.
Fritte und Raclette. Oh.
Super.
Aber dann auch Raclette geschrieben, ne? R-A-C-K-L-E-T-T.
Na, die Raclette.
Ne, nicht das Raclette, das Raclette. Raclette.
Das Raclette.
Raclette ist auch schön. Es gibt mit Sicherheit Leute, die dann besonders, das hast du ja oft, wenn die Doofen schlau klingen wollen und geschwollen daherkommen, scheitert das ja sehr, sehr oft. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sehr viele Menschen gibt, die sagen Raclette.
So wie
zu Silvester gibt es bei uns immer Raclette.
So wie Laché.
Armand Laché. Wir werden auch immer alberner, das muss an diesen Inzidenzen liegen. Ja. So, Freundinnen, ihr könnt jetzt ausschalten, lustiger wird das heute nicht mehr.
Oh, Hilfe, ich habe meine Taschentücher verlegt.
So.
Muss mir mit einem Desinfektionstuch die Nase putzen. Super.
Desinfektionstuch ist sowieso schön. So, Tobias schreibt, bei uns war ein Anruf im Hotel.
Oho.
Hi, ich brauche zwei Zimmer für mich und einen Kollegen. Er kommt aus Polen, ist aber ein ehrlicher Mensch.
Oh,
die Frage kommt jetzt. Welche Vorurteile haben Polen von Deutschen?
Ja, da gibt's natürlich diverses. Also, Polen halten Deutsche für humorlos.
Mhm.
Wenig spontan.
Mhm.
Also das heißt immer, die machen sogar mit Notarzt einen Termin aus.
Oh mein Gott, das ist alles so schrecklich. Und dann guckst du gerade so, ja, die Impfkampagne stockt. Ja.
Ja, und wenig gastfreundlich. Also es ist also so ein Vorurteil, was sich aber bis jetzt fast immer bestätigt hat. Wenn man bei Deutschen zu Besuch ist, kriegt man selten was angeboten. Das heißt halt, geh zum Kühlschrank, hol dir alles raus, was du willst. Aber dass jemand sich irgendwie einen Kopf macht und extra Kuchen für dich holt oder so, das ist eher selten.
Ich habe mir von einem Polen oder einer Polin, das weiß ich gar nicht mehr, einen deutschen Witz erzählen lassen, weil Polenwitze kennen wir ja genug. Und der ging so. Drei Frauen laufen über die Straße. Die erste war hässlicher als die zweite und die dritte war auch Deutsche.
Ah ja, ja, das ist auch so.
Aber es gibt total wenig. Ich versuche ja immer, wenn ich irgendwen kennenlerne, der oder die jetzt nicht Bio-Deutscher, also nicht Allmann ist, frage ich ja immer, was gibt's denn eigentlich? Habt ihr eigentlich keine deutschen Witze? Und die haben immer alle keine deutschen Witze. Ich finde das total tragisch. Die anderen machen noch nicht mal Witze über uns.
Ja, das ist halt scheiße, weil die Deutschen so mega privilegiert sind. Es gibt auch mehr Witze über Türken als über Ärzte.
Ach.
Weißt du? Also so Gruppen, auf die man hinabschauen kann, weil sie sowieso arm dran sind. Über die gibt es jede Menge Witze. Aber je privilegierter jemand ist, je besser es ihm geht, je mehr ein Vorbild im kapitalistischen System ist, umso weniger Witze gibt es über ihn.
Gilt das jetzt nur für die Bundesrepublik oder gilt das, würdest du sagen, das gilt quasi weltweit? Weil ich habe gerade einfach so spontan den Verdacht gehabt, könnte das daran liegen, dass wir Deutschen sehr gerne nach unten treten?
Ja, könnte darum daran
auch
liegen.
Also weil alles, was wir so an Humor kennen und an Witzigkeit kennen und auch was so gerade im Fernsehen auch als Satire oder Kabarett oder Comedy gilt, das ist ja im Wesentlichen ein nach unten treten, was da stattfindet.
Du hast vollkommen und recht.
Sehr, sehr selten nur ein Treten gegen sich selbst, was ich ja persönlich sehr immer sehr witzig finde. Und wenn ich dann so angelsächsische Comedians mir angucke oder angelsächsische Witze mir angucke, die anderen Sprachen verstehe ich nicht gut genug, da ist, ich sehe da überhaupt kein Treten nach unten, sondern es ist immer eine Selbsterniedrigung. Und wenn man sich dann hinreichend erniedrigt hat, sodass man sagt, so ich gehöre zu dieser Gruppe da unten, dann tritt man eventuell nochmal rein, aber auch nur dann. Das beste Beispiel, was ich da je gesehen habe, war ein Comedian, Ralphie May heißt er. Das ist ein unfassbar dicker Amerikaner mit so einer Schreistimme. Yeah! Texaner! Oder sowas ist der. Und der steht auf der Bühne bei Da Big Black Comedy Festival.
Aha.
Und erzählt einen rassistischen Witz nach dem anderen. Hat sich aber vorher selber dermaßen erniedrigt, dass das Publikum schreiend und weinend in seinen Sitzen liegt. Also, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Ja.
Ja, ich wollte dir auch reflexhaft widersprechen und sagen, alle Völker treten nach unten, aber das ist Quatsch, das stimmt überhaupt nicht, du hast vollkommen recht. Es gibt verschiedene Humorkulturen in verschiedenen Ländern und in Japan zum Beispiel, da kennt man sowas wie Selbsterniedrigung oder auch Erniedrigung eines anderen über Humor überhaupt nicht. Die haben einen ganz schrägen, albernen Humor, der hierzulande wieder unverständlich ist, aber dieses andere Schlechtmachen, nach unten treten, das wird da überhaupt nicht als Humor erkannt. Finde ich auch ganz interessant.
Das würde ja dann auch bedeuten, also ich weil du sagst so, ganz anderer Humor, ganz schräg, ganz albern, den wir nicht verstehen. Takeshi's Castle ist so eine japanische Produktion, glaube ich, gewesen, oder? Jetzt ist es eine unglaublich erfolgreiche Fernsehproduktion aus Japan. Wenn ich jetzt die unglaublich erfolgreichen Fernsehproduktionen aus Deutschland mir angucke, da geht's immer darum, Leute zu erniedrigen.
Ja, du hast vollkommen recht, ja.
Aber ist Takeshi's Castle, ist das Erniedrigung, ist das Selbsterniedrigung oder was ist das?
Ich kenn's nicht.
Du kennst Takeshis Castle nicht, wo die Leute mit so völlig aberwitzig sich mit so riesengroßen aufblasbaren Knüppeln schlagen müssen und über irgendwas drüber
das
balancieren
ist
und so.
Das. Ja. Ah ja. Nee, ich glaube, das ist einfach immer noch ein zweiter Draufsetzen an Krassheit. Das hat, glaube ich, wenig mit Selbsterniedrigung zu tun oder mit Erniedrigung per se.
Zumal ist ja auch selbst der Verlierer bei Takeshis Castle hat immer noch was zu lachen.
Ja, das ist ein großer Spaß, ein großer abartiger Spaß, so würde ich das nennen.
Und das ist Germany's Next Topmodel oder sowas jetzt nun nicht gerade. Nee. Ja. Nächste Frage kommt von Michael. Der Michael hätte gerne vrindheitsgemäß und ein für alle Mal geklärt, ob es nun der Kaugummi oder das Kaugummi heißt.
Sorry, lieber Michael, aber endgültig kann man das wirklich nicht klären, weil es bestimmte Zweifelsfälle gibt im Deutschen. Das heißt, siehst du ganz oft, also ich google oft nach einem Artikel von bestimmten Sachen und dann steht da sowohl der als auch das ist möglich. Und oft ist es auch regional verschieden. Zum Beispiel in Bayern bestellt man nicht eine Cola, also man sagt nicht die Cola, sondern das Cola.
Ja. In Bayern,
was ich
in Bayern,
total abartig finde oder fand, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und es ist einfach normal. Die gucken dich hier komisch an, wenn du die Cola sagst.
Ich bin in Oberbayern mal aufgefordert worden, der Butter zu reichen.
Was?
Der Butter. Gib mir
jetzt
mal der
im
Butter.
Ernst?
Ja. Ich auch gedacht, was hast du gerade gesagt? Der Butter, der steht da hinten.
Ah, ja. Also das finde ich jetzt mysteriös, aber
das
gut.
Ist skandalös, ist das mysteriös. So, der nächste. Das ging schnell. Den Magnus würde interessieren. Was hält die Vrindheit von Lego und insbesondere Lego-Technik? Bonusfrage. Sind speziell auf Mädchen ausgerichtete Sets gut, weil sie damit besser angesprochen werden oder drängt es Kinder nur weiter in spezielle Rollenbilder? Weihnachtliche Grüße von Magnus. Fangen wir mit Lego an. Lego ist böse, wie ich gerade erst gelernt habe.
Warum denn?
Lego, also das Patent auf diese sogenannten Klemmbausteine, ja, so nennt man, also der Gattungsbegriff für Lego ist Klemmbaustein. Lego hat das Patent darauf nicht mehr, schon länger nicht. Und es gibt sehr viele andere Hersteller, die Klemmbausteine herstellen. Und diese Hersteller sind zum Teil wesentlich günstiger und haben eine wesentlich höhere Qualität. Und es gibt dann so eine YouTube-Szene, Held der Steine heißt, glaube ich, einer. Es sind dann so Lego-YouTuber, ja? Die besorgen sich, kaufen sich irgendwie so Bastelsets, also Klemmbaustein-Bastelsets, bauen das zusammen und reden dann darüber und beurteilen das so, wie man es halt so macht. Und anscheinend, also ich habe das wirklich vor 3-4 Wochen erst in der Zeitung gelesen, anscheinend versucht Lego auf Teufel komm raus, diese Leute zum Schweigen zu bringen, wenn die bloß nur einmal versehentlich Lego sagen, obwohl es nicht Lego ist und sowas. Mhm. Und schickt da wirklich die Anwälte in die Spur und sonst irgendwie was. Es ist ganz furchtbar. Also es ist so, als ich diesen Artikel im Tagesspiegel, weil ich hoffe, ich vergesse nicht, den in die Shownotes zu schreiben. Nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich gesagt, okay, ich kaufe nie wieder was von Lego. Das ist furchtbar. Wow. Also ganz, ganz schlimm fand ich das. Also so ein richtiges, breitbeiniges Platzhirsch-Geschäftsgebaren, wo du wirklich denkst, so, anstatt das Geld für Juristen auszugeben, gebt doch mal das Geld lieber für eure Produkte aus. Macht mal bessere Qualität, dann beschweren sich die Leute, die den ganzen Tag damit rumspielen, noch nicht darüber. Irre, wirklich irre. Ich suche den raus und tu den in die Shownotes. Das hat mich wirklich sehr, sehr irritiert, dieser Artikel. Ja.
Ja, und wenn du das jetzt rausoperieren würdest aus deinem Gehirn, dieses Wissen, was hieltest du dann von Lego?
Ja, geil. Ja. Klemmbausteine sind super, weil du... Also ich sehe das ja auch an den Kindern. Du kannst den Playmobil oder irgendwie so ein Zeug hinstellen, da machen die 10 Minuten mit rum, dann fliegt das in die Ecke, weil das halt komplett, das begrenzt dich ja nur. Ja? Da ist ja schon vorgegeben, dass das Polizeiauto ist und das Feuerwehrauto. Wenn du da ein Feuerwehrauto aus Lego hinstellst, dann wird erst mit dem Feuerwehrauto gespielt, dann grübeln sie kurz drüber und dann bauen sie das Ding halt um in ein Rettungshubschrauber oder weiß der Geier was. Und das ist halt super. Also es ist halt ein wesentlich kreativeres Spielzeug. Ja. Mhm. Also ich finde das toll. Diese Klemmbausteine finde ich richtig toll.
Ich habe Lego kennengelernt über die Reihe Fabuland.
Das sagt mir gar nichts.
Das sagt dir gar nichts. Das sagt meistens Leuten was, die in den 70ern geboren wurden. Und zwar, wie wir nach Deutschland gekommen sind, da waren wir in so einer Notwohnung untergebracht. Und einmal die Woche kamen Sozialarbeiter oder irgendwelche Leute von irgendeinem Hilfswerk, Caritas oder so, und haben den armen, schmutzigen Kindern so Spielzeug von Deutschen gebracht, was sie nicht mehr brauchten. Und ausgerechnet, ich habe eine ganze Tüte voller Lego abgestaubt. Das waren mindestens 5 Kilo. Oder so, das war richtig krass. Und das war halt hauptsächlich Fabuland. Und Fabuland ist so eine geniale Serie gewesen. Das war so der Missing Link zwischen Duplo und Lego.
Ja.
Für Kinder, die noch nicht ganz reif sind für Lego, aber schon aus diesem Duplo-Alter
definitiv
herausgewachsen.
Also weder grob noch feinmotorisch, also
ja,
genau. Mittelmotoriker.
Genau, mit Mittelmotoriker. Man hatte da so fertige Bauteile für Häuser, man konnte schon Dächer draufsetzen, kleine Zäune, Blumen aufstecken, und die Figuren waren das Allergeilste. Das waren nämlich so anthropomorphe Wesen, so ein kleines Schaf, Viele Hunde waren dabei, Polizisten, so Leute in verschiedenen Rollen, man konnte denen auch mal einen Besen in den Arm drücken oder so. Und ich habe das einfach nur geliebt. Und später habe ich so ein Buch gegoogelt, das auf dieser Reihe basiert. Das heißt Fabu Hefte Brabbles. So eine holländische Produktion. Und ich habe keine Ahnung,
Fabu,
was das heißt.
Fabu Hefte Brabbles?
Fabu Hefte
Brabbles. Was ist denn Brabbles? Ja, was hat's denn Hefte?
So, ich habe keine Ahnung, aber jedes Mal, wenn ich sagen will, zum Beispiel Holger ist klein, Holger ist krank, sage ich Holger Hefte Brabbles.
Holger Hefte Brabbles.
Brabbles oder keine Brabbles? Ahnung. Brabbles? Brabbles. Brabbles. Ja, leider besitze ich dieses Buch nicht. Egal. Das war mein Einstieg ins Fabuland. Und wie ging es weiter? Das führt nämlich zu der zweiten Frage von Magnus mit diesem Gender-Popender. Also, ich habe mir zu meinem 8. oder 9. Nein, nicht Geburtstag, Weihnachten war das, ein Lego-Set mit Ponys gewünscht. Also so ein Ponyhof. Die Farbgebung war weiß, rosa, grau, und das war definitiv ein Mädchenset mit Palmen und so. Also irgendwie Ponyhof auf Florida. Und parallel dazu hat mein Bruder eine Burg bekommen, auch von Lego. Eine ganz schwarze, also so eine, richtig dark war das, so mit Rittern, die in voller Montur da auf ihren Pferden saßen. Also es war schon sehr martialisch alles. Und ich kann mich genau erinnern, dass ich beides geil fand und auch mein Bruder beides total geil fand. Das heißt, ich habe mit seiner Burg gespielt, er hat mit meinen Ponys gespielt. Und diese Frage, ist das jetzt meinem Gender, fühle ich mich da gendermäßig angesprochen, die tauchte überhaupt nicht auf. Das waren einfach verschiedene Spielwelten, die für uns beide gleich zugänglich waren. Also diese ganze Gender-Diskussion, die geht komplett an meiner persönlichen Erfahrung vorbei, weil ich immer so einen androgynen Spiel Lebensstil hatte und auch die Kinder, mit denen ich abhing, genauso drauf waren. Also die hatten keine klare Präferenz für jungsmäßig oder mädchenmäßig konnotiertes Spielzeug.
Da bist du aber privilegiert. Ich übrigens auch. Ich habe auch Puppenbettchen gehabt und da lagen meine Munchischis drin und so.
Ja, mein Bruder auch.
Und das ist aber tatsächlich eine Ausnahme.
Der Holger mit seinen Munchischis.
Ja, und ich hatte so Etagenbetten für die. So kleine Etagenbetten. Und mein Vater gebastelt, das ist ja Tischler.
Ja, toll.
Ja. Munchichi. Mann, das waren Zeiten. Nee, aber das ist sehr selten. Also ich glaube schon, dass das zumindest unterstützt, so eine Rollenbildung oder und so ein Selbstverständnis von Jungs und Mädchen, so Autos und Puppen halt so im. Aber ich fand halt auch immer von, was war denn das? War das Barbie? Die hatte so ein Wohnmobil.
Boah, war das geil.
Das war so geil. Aber ich hatte das leider nicht, dass eine Freundin von mir hatte das, oder ja, die Tochter einer Freundin meiner Mutter. Also und ich war immer super neidisch.
Hammergeiles Teil einfach. Ja, man kann sich da auch so, das ist ja auch groß genug, dass du dir vorstellen kannst, das selber davor zu sitzen oder da drin oder am Steuer oder das Teil aufzuklappen und dann diese Wohnlandschaft zu haben. Mega, dieses Wohnmobil. Ich wollte mir das sogar als Erwachsene noch bei eBay klicken. Habe ich dann aber gelassen.
Das ist schlau. Das sind so diese Sachen, denen man dann hinterher shoppt und die dann ja auch wieder aufgelegt werden, damit genau Leute in unserer Alterskohorte ihre letzte Kohle für die Dinge ausgeben, die sie als Kind nicht hatten, um dann, wenn sie zu Hause haben, festzustellen, dass die Kindheit sich damit nicht wiederholen lässt. Das ist ja immer so ein bisschen nicht das Problem. Das hat bei mir auch sehr, sehr lange gedauert. Und ist wahrscheinlich auch eine sehr, sehr frische Erkenntnis. Das, was du mit 30 nicht erlebt hast, das erlebst du mit 50 nicht mehr, weil du nicht 30 bist. Mhm. Das ist eine Erkenntnis, die ist, glaube ich, das ist eine Pandemie-Erkenntnis bei mir. Dass es so richtig eingesickert ist. Hätte ich das gekonnt, wenn du gesagt hättest, das ist so, hätte ich gesagt, ja, kann ich intellektuell nachvollziehen und sowas. Aber tatsächlich ist in dieser Pandemie, habe ich verinnerlicht, dass alles, was ich verpasst habe in meinem Leben, also praktisch das dieses nicht FOMO, also Fear of Missing Out, sondern Fear of Having Missed Out, das habe ich sehr, sehr lange und sehr, sehr stark gehabt bei sehr vielen Dingen, weil ich zum Beispiel, ich war ja 12 Jahre Single, im Grunde der wichtigsten Zeit, wo alle anderen das nicht sind, wo alle anderen diese ganze Boy-Meets-Girl-Scheiße durchmachen.
Also in deinen 20ern?
In meinen 20ern, genau, war ich Single und sogar bis Anfang meiner 30er, oder? Da müsste ich jetzt rechnen. Da habe ich keinen Bock drauf. Also ich war 12 Jahre Single. Ich bin ein Jahrzehnt lang nicht verreist, zum Beispiel. Mhm. Sondern habe immer gearbeitet. Und ich bedauere das heute sehr, sehr stark, dass ich so viel gearbeitet habe. Also ich hätte, so in der Rückschau würde ich sagen, ich hätte weniger arbeiten, mehr reisen sollen. Also weniger arbeiten und mehr leben sollen. Weil der Witz ist halt, ich habe zwar viel gearbeitet und sehr gut verdient, aber die ganze Kohle auch ausgegeben. Das heißt, in der Summe oder als wenn ich das bilanziere finanziell, hat sich das nicht gelohnt, weil ich vermutlich, wenn ich weniger gearbeitet hätte und weniger Geld gehabt hätte, aber mehr flanieren hätte können, ich auch gar nicht so oft hätte teuer essen gehen müssen, um irgendwas zu kompensieren und so. Das habe ich wirklich, ich sag mal, in den letzten 12 Monaten irgendwann ernsthaft verinnerlicht. Ja. Tja. So, und im Übrigen ist diese speziell auf Mädchen ausgerichteten Sets, das wird vor allen Dingen deshalb gemacht, weil es ja diese Rollenbilder schon gibt, ne? Jungs tragen blau, Mädchen tragen rosa und Produzenten, also Hersteller von irgendwelchen Produkten, ja im Grunde gezwungen sind, immer wieder neue Märkte oder Marktsegmente zu erschließen. Also sie sind ja gezwungen zum Wachstum, ja? Wir sind zum Wachstum verdammt. Und das funktioniert nur, wenn du morgen mehr Produkt verkaufst, als du heute verkauft hast. Und um morgen mehr Produkt zu verkaufen, wenn du vor allen Dingen ein langlebiges Produkt hast, was Klemmbausteine ja sind, wenn du morgen mehr Produkt verkaufen willst, musst du morgen irgendeinen neuen Kunden haben. Irgendwoher muss ein Konsument kommen, ein Kunde, der dir das abkauft. Und den erreichst du natürlich nur, wenn du was Neues anzubieten hast. Und da ist es dann sehr simpel zu sagen, okay, wir machen jetzt nicht mehr nur Lego, sondern wir machen Lego für Jungs und für Mädchen. Und holen uns damit, fischen wir dann vielleicht doch nochmal hier noch ein paar Prozent vom Markt ab. Und das geht halt immer so weiter. Ich finde, am besten kann man dieses Diversifizierungsproblem an Fisherman's Friend erkennen. Als ich angefangen habe, Fisherman's Friend zu lutschen, gab's vier verschiedene, beziehungsweise zwei verschiedene Geschmacksrichtungen. Es gab Pfefferminz und Eukalyptus. Und die gab's in zuckerhaltig und zuckerfrei. So, und heute hast du da irgendwie, was weiß ich, 6 oder 8 oder 10 verschiedene Geschmacksrichtungen von den Dingern. Und das Schlimmste ist, die zuckerhaltigen Eukalyptus gibt's fast nirgends mehr. Da kriege ich jedes Mal die Krise. Die, die weißen, also die, ne? Sind sie ja. zu schwach, bist du zu, oder sind sie, oder du weißt schon.
Ja.
Ich bin auch der Meinung, dass es nicht nur Sachen für Mädchen gibt mittlerweile, sondern auch für Mädchen Typ A und Mädchen Typ B.
Ja, sicher.
Es gibt zum Beispiel diese etwas darkeren Mädchen, die auf Pumas stehen. Also das Tier, die Wildkatze.
Ja, du meinst kleine Frauen und Pipi-Mädchen.
Ne? Auf Tiger, Fledermäuse, vielleicht sogar Haie oder so. Ja, ist wirklich, das stimmt. Also die so tough wirken wollen, für die gibt es Mäppchen. Und dann gibt es natürlich auch für die Prinzessinnen-Mäppchen. Aber
Entschuldigung.
Was denn?
Mäppchen. Ich glaube, ich habe seit 35 Jahren oder so ähnlich das Wort Mäppchen nicht mehr gedacht.
Im Ernst?
Ja, warum hätte ich das tun sollen?
Ja. Und ich meine jetzt durchaus solche mehrstückigen Mäppchen.
Ja, ja, sicher, sicher. Wo auf der einen Ebene Geodreieck und Zirkel und,
ja,
und die Filzer. Pascal schreibt, und das ist eigentlich gar keine richtige Frage, aber irgendwie schon, es ist eine Anmerkung mit Fragezeichen. Ich habe am Wochenende bei einem kleinen See ein Schild gesehen. Baden strengstens verboten. Ich habe so über das Wort strengstens lachen müssen. Was soll das denn bedeuten? Ist es notwendig, strengstens zu ergänzen? Ruft man dann die strenge Polizei und nicht die normale, wenn doch jemand baden geht? Abgesehen davon war der See nur knietief und ungefährlich, umso blöd aggressiver fand ich dieses Schild. Ja, warum schreibt man sowas denn? Du bist doch hier die mit den Worten.
Ja, aber mir fehlen die Worte dafür. Ich weiß nicht, warum man das so macht. Das ist einfach nur, um zu betonen, wie sehr das verboten ist. Müsste man vielleicht mal so Tests machen, wie die Leute darauf reagieren und dann ihren Puls messen, wenn sie das Wort verboten lesen, untersagt und strengstens verboten und strengstens untersagt. Dann müsste man mal messen, wie heftig da die innere Angst wächst, diese Regel zu überschreiten. Strengstens.
Quatsch ist es schon, aber weil das ist ja wie ein bisschen schwanger, ne? Weil es ist halt verboten.
Ja, es ist verboten, genau. Es ist einfach ein Regelverstoß und wer gegen diese Regel verstößt, der muss sanktioniert werden. Vor allem strengstens, ich glaube, dass dieses Wort auch nur in Verbindung mit dem Wort verboten existiert oder halt untersagt. Aber nicht anders.
Ich habe strengstens
darauf geachtet, dass ihr die Hausaufgaben macht.
Geruch. Geruch ist auch streng.
Ja, aber nicht strengster Geruch. Das ist der strengste Geruch. Das ist einfach ein strenger Geruch.
Ja.
Das strengstens, das ist kein schönes Wort.
Strengstens ist auch so ein bisschen wie allerletztes. Also ja. geht strenger als streng?
Und strengstens, aber weißt du, für mich, so vom Sprachgefühl her, fühlt sich das an, als würde jemand noch extra stark an den Zügeln ziehen.
Mhm.
Weißt du, um dich noch ein bisschen mehr zu disziplinieren. Ja. Weiß ich nicht. Raus. Ich finde, die Frindheit sollte fordern, dieses Wort zu eliminieren. Strengstens zu eliminieren.
Strengste Elimination. Genau. Der Jan fragt, ich wüsste gerne, ob ihr einen Lieblingssoziologen habt und ob dieser auch gleichzeitig der Soziologe ist, der euch am stärksten geprägt hat.
Ja, boah. Definitiv.
Boah. Ich weiß gar nicht.
Also ich hatte das große Glück.
Ich kenne gar keine Soziologen. Ja doch, nee, Harald Welzer kenne ich. Der ist, glaube ich, auch mein Lieblingssoziologe, weil bisher immer alles ziemlich schlau war, was der gesagt hat. Aber,
Ich habe das enorme Glück gehabt, dass ich im Studium nur mit den zwei Soziologen zu tun hatte, die auch meine Lieblingssoziologen sind. Und das sind Pierre Bourdieu und Michel Foucault.
Okay.
Alles, was mich in irgendeiner Weise interessiert, wird von diesen Autoren, Soziologen abgedeckt.
Führ mal aus. Also inwiefern? Also Bourdieu war der mit den feinen Unterschieden.
Foucault ist der mit dem Überwachen und Strafen, mit Disziplinierungsmaßnahmen in der Gesellschaft, mit Diskursen, die Gefühle formen, mit solchen Sachen wie Biopolitik, es ist einfach, die haben so ein Prisma geboten für alle Themen, die für mich irgendwie interessant waren. Und Ja, Bourdieu ist natürlich soziale Ungleichheit, aber spannend bei ihm finde ich, dass der so stark das über den, also am Geschmack festmacht. Mhm. Und das war für mich immer der reinste Genuss, seine Texte zu lesen, die eigentlich unter Studenten als unlesbar gelten.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Kann man das verstehen? Also auch so schlichtere Leute wie ich?
Du, ich weiß es nicht. Bei Bourdieu hat mich immer eine Sache sehr fasziniert, und zwar, dass alle den unlesbar fanden und ich, als ich den gelesen habe, immer nur dachte, ja, ist doch klar. Das ist doch alles klar, was da steht. Das ist doch logisch. Das kennt man doch. Das ist doch aus dem Leben, direkt aus dem Leben genommen. Ich habe nicht so ganz verstanden, was daran nicht zu verstehen ist. Ich meine, klar, der Typ formuliert super verschroben und nicht immer einfach und drückt vielleicht manchmal einfache Sachverhalte etwas zu kompliziert aus. Aber man kann davon abstrahieren, finde ich, und das einfach mal ausblenden und gucken, wie wirkt das denn auf dich, was der da beschreibt, dieses Dropping von Kunstwerken, Namen, Möbelstücken. Und es ist tatsächlich so, dass die deutsche Übersetzung von Die feinen Unterschiede sehr schlecht ist. Oh. Und die englische Übersetzung wesentlich besser. Also ich habe mit der englischen Übersetzung habe ich mich viel weniger schwer getan als mit der deutschen.
Okay. Ich wollte gerade fragen, welcher Sprache hat er das denn geschrieben? Ja, vermutlich Französisch, ne?
Ja. Ja. Genau.
Ich kann das echt nicht sagen. Ich habe irgendwie einen Lieblingssoziologen. Ich wüsste auch nicht, nee, anders. Also ich habe mit Sicherheit reichlich Soziologen wahrgenommen, gelesen vielleicht sogar auch, wer weiß, aber nie ausdrücklich als Soziologen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich habe den Soziologen rezipiert oder sowas. Also das kommt dann eher bei mir
ich
vorbei.
Glaube, ich glaube, das ist auch bei Leuten, die das nicht studiert haben, ist das eher unwahrscheinlich.
Ja,
also vor Begegnen einem Soziologen, ich bitte dich, also Hartmut Rosa, ich liebe Hartmut Rosa, der ist natürlich Soziologe, den hätte ich fast vergessen.
Naja, die begegnen einem schon, ne? Aber ich habe alles, was ich studiert habe, habe ich nicht weit genug studiert, um dann dahin zu kommen. Also auch im Psychologiestudium begegnest du irgendwann den Soziologen. Im VWL-Studium begegnest du auch irgendwann den Soziologen. Aber ich habe halt nie was zu Ende gemacht in meinem Leben.
Ja.
Nee, von daher kann ich eigentlich nicht seriös beantworten, die Frage. Also wie gesagt, ja, Harald Welzer ist Sozialpsychologe und ich bin wirklich sehr vernarrt in Harald Welzer, weil der so eine sehr, ich finde, einen sehr klaren Blick auf die Gesellschaft hat. Also der setzt sich an und sagt, guck, was soll denn der Quatsch da? So, ja, vielleicht entspricht es auch einfach meinem Blick auf die Gesellschaft. So immer so ein bisschen misanthropisch, aber trotzdem hoffnungsvoll.
Ja, das ist schön. Weil die meisten Soziologen sind eher so. Die wecken in mir das gleiche Gefühl wie die Existenzialisten. Alles ist dem Untergang geweiht. Was ja irgendwie auch stimmt. Das ist ja das Erfrischende daran, dass die einfach nur sagen, wie es ist. Trotzdem will man das vielleicht nicht zur Erbauung lesen.
Ja, das stimmt. Und Welzer macht das halt auch. Welzer sagt auch, also guck dich um, das ist alles dem Untergang geweiht. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, wie man es trotzdem noch verhindern könnte. Und das finde ich immer sehr interessant. Also der geht halt, ich habe ihn noch nie nicht mit einer positiven Botschaft irgendwas beenden sehen. Ja. Rosa, Bourdieu und Dingens. Ja. Muss ich auch mal lesen, wenn ich Zeit habe. Irgendwann habe ich Zeit. Tobias schreibt, darf man seinem Kind Sachen beibringen, die es nicht in der Schule lernt? Hab gerade gelernt, dass Leif Erikson Amerika als erster Europäer entdeckt hat. In der Schule lernt das Kind vermutlich was anderes. Das könnte zu Problemen führen.
Aha.
Und was macht eigentlich der Lehrer, wenn das Kind die richtige Antwort im Test schreibt? Eben in dem Fall Leif Erikson. Den zweiten Teil der Frage sollte vielleicht mein Lehrer oder eine Lehrerin beantworten in den Kommentaren. Das fände ich wirklich sehr interessant. Ja, was machst du, wenn die Realität anders ist, als die Schule glaubt, dass sie ist?
Das ist ja zwangsläufig so. Das ist ja wirklich so, dass der Großteil des Schulwissens entweder veraltet ist oder nicht entsprechend up to date.
Ja.
Und die Kinder lernen jede Menge Quatsch oder jede Menge die Sachen, die es ihnen beibringen in der Schule so gelernt haben. Und das ist wirklich ein Problem. Und da wüsste ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll als Elternteil. Natürlich würde ich meinem Kind sagen, was die richtige Antwort ist, und ich würde das begründen. Und ich würde das Kind auf jeden Fall auch ermuntern, vielleicht mit dem Lehrer oder der Lehrerin zu sprechen und der meine Quellen zu zeigen.
Ja.
Wenn das eine coole Lehrerin ist, dann würde sie sagen, wow, super recherchiert, kleiner Torben, kriegst eine Eins.
Ja.
Und man kann darüber diskutieren, warum in Schulbüchern nicht immer die Wahrheit steht. Die andere Frage ist, vertragen das Kinder auf jeder Entwicklungsstufe? Weil du kannst Grundschülern einfach nicht mit Ambiguität kommen und sagen, ja, Kinder, auf diese Frage gibt es 5 verschiedene Antworten. Manche sind dieser Ansicht, andere sind dieser Ansicht. Das kannst du einfach nicht bringen. Du musst in so einem frühen Bildungsstadium so ganz sicheres Wissen aufbauen, so ein sicheres Gerüst, von dem das Kind aus eine sichere Plattform hat, um sich dann weiterzubilden. Und ich weiß nicht, was man dagegen tun kann.
Eventuell gar nichts. Also vielleicht kann man da einfach gar nichts gegen tun. Vielleicht kann man sagen, so, ja, nee, das zeitlich zu binden ist ja auch schwer. Du kannst ja auch schlecht zu einem Kind sagen, heute gilt das. Ob das morgen gilt, können wir dir nicht sagen. Das funktioniert ja erst recht nicht, weil das ist ja noch nicht mal mehr Ambiguität. Das ist ja eine Katastrophe. Wie kann man das machen? Du kannst eigentlich nur auf jeder Entwicklungsstufe, wenn du die Erkenntnis oder das Wissen erweiterst, sagen, was ihr bisher gewusst habt, stimmt zwar auch, aber so könntest du es machen. Aber wer soll das leisten? In einer Schulklasse mit 30 Kindern.
Das
ist ja im Grunde nicht machbar. Zumal du ja wahrscheinlich dann auch als Lehrer hinterher gar nicht mehr weißt, was du erzählt hast.
Ja.
Beziehungsweise, worum du dich nochmal kümmern solltest. Also, es ist ja auch ein Geschichtslehrer. Das ist ja auch so ein bisschen, das sind ja keine Historiker, die Geschichtslehrer. Die haben irgendwann mal Geschichtswissenschaften studiert. Aber dann sind sie in eine Schule gegangen und seitdem vermitteln die immer und immer wieder dasselbe Wissen.
So sieht's aus.
Und die Neuigkeiten, die es möglicherweise über die Vergangenheit gibt, kriegen die im Zweifelsfall gar nicht mit, weil die eben nicht die Fachzeitschriften lesen, weil die einfach nicht am Ball bleiben, weil sie nicht am Ball bleiben müssen. Würde ich ja genauso machen.
So ist es. Und deswegen finde ich Kinderuni eine super Idee. Und die zweite Sache ist,
Kinderuni funktioniert wie?
Da gibt's einfach Vorlesungen für Kinder. Das wird von Leuten gemacht, die das auch gut können. Also an Kinder Wissen vermitteln. Die Kinder werden dann in den Hörsaal eingeladen. Und dann gibt's einen Vortrag.
Okay.
Einen kindgerechten Vortrag. Das finde ich cool. Und wofür ich aber viel mehr plädieren würde, ist ungefähr ab Klasse 5 ein Fach einzuführen, in dem man lernt, wie verschiedene Disziplinen an ihr Wissen kommen. Was macht eigentlich ein Archäologe? Ja. Und woher weiß er, dass etwas so und so viele Jahre alt ist? Ich meine, gut, das lernen die Kinder in Sachkunde teilweise, aber dass man das auch wirklich auf die ganzen Wissenschaften ausweitet.
Dass man das vor allen Dingen strukturiert vermittelt und dass sie das in Sachkunde lernen oder dass sie in Geschichte was...
Dass das ein eigenes Fach ist, ein eigenes Fach ist, so eine Art Wissenschaftstheorie, aber für Kinder.
Das sollte eigentlich auch überhaupt kein Problem sein. Könnte man also anstelle von Religionserziehung machen, weil das braucht nur wirklich niemand. Ja,
ja, genau.
Ja. Wieder die Welt gerettet. Philipp schreibt, ich bin jetzt 22, bist du nicht, und finde einiges, das ich mit 20 sagte und tat, dumm und unreif, obwohl ich mir damals so erwachsen vorkomme. Ja. So ist das mit Anfang 20. Mit 20 empfand ich das Gleiche für mein 18-jähriges Ich und ich denke mal kaum, dass das mit 24 anders sein wird. Wenn die Sendung ausgestrahlt wird, weiß ich's. Hört das irgendwann mal auf? Ich habe mal irgendwo gelesen, da hat jemand geschrieben, je älter ich werde, desto weniger dumm finde ich meine Eltern. Was das ungefähr, also finde ich ganz gut zusammenfasst.
Ja.
Je älter du wirst, desto weniger überzeugt bist du von dem, was du weißt. Während du aber gleichzeitig auch deine Prinzipien festigst.
Ja.
Also, ne, dass du Ich habe, je älter ich werde, desto mehr weiß ich, dass ich überhaupt nicht weiß, wie die Welt funktioniert. Gleichzeitig ist aber auch so, dass je älter ich werde, ich von bestimmten Standpunkten nicht abrücke. Also bestimmte Prinzipien, bestimmte moralische, also bestimmte Werte, die ich habe, von denen rücke ich nicht ab.
Jetzt im Gegensatz zu früheren Lebensphasen.
Im Gegensatz zu früheren Lebensphasen. Also das beziehungsweise hatte ich die da auch gar nicht. Ja, also sowas wie Höflichkeit, Pünktlichkeit, Rücksichtnahme, der grundsätzliche Menschenfreundlichkeit, auch wenn ich vielleicht Misanthrop bin, solche Sachen halt. Also mit 20, wenn wir auf so aktuelle, man kann es immer ganz gut an Politik sehen. Wir gucken aufs Parlament, wir gucken auf den Deutschen Bundestag. Da sitzt eine Nazi-Partei drin, die AfD. So, wenn du mit jungen Leuten sprichst über dieses Problem, die müssen nicht rechts außen sein, die müssen überhaupt nicht sein, egal wo die politisch stehen. Wenn du mit jungen Leuten darüber sprichst, werden jungen Leute dir überwiegend sagen, zumindest ist meine Erfahrung so, ja, aber die sitzen ja im Parlament und die sind demokratisch gewählt, also ist das eine Partei, die genauso behandelt werden muss wie alle anderen Parteien im Parlament auch. Da sage ich halt nein, denn das sind die Freunde der offenen Gesellschaft, die überhaupt erst ermöglicht hat, dass diese Feinde der offenen Gesellschaft im Parlament sitzen und die offene Gesellschaft bekämpfen können. Das ist was, dafür musste ich auch sehr alt werden, um mich auf diesen Standpunkt stellen zu können und den auch durchgehend verargumentieren zu können und auch den Mut zu entwickeln, auf diesem Standpunkt stehen zu bleiben, weil sowas hätte mich meinen Job kosten können. Mhm. Ne, dass ich sage, ich habe ja gesagt, vor ein paar Jahren, so, ich werde nie wieder mit AfD-Funktionären Interviews machen. So, Punkt. Da hätte mein Chef sagen können, ja, dann machst du halt gar keine Interviews mehr. Tschüss. So, und das geht, glaube ich, erst mit fortschreitendem Alter. Mhm.
Dass man halt so gefestigt ist.
Genau, dass man auch wirklich gefestigt ist und das nicht irgendwie so in jugendlichem Überschwang, ne? Ich esse jetzt kein Fleisch mehr! Und zwei Jahre später lernst du dann die Frau deiner Träume kennen. Oh, verdammt, sie ist Steak-Grill-Weltmeisterin oder sowas. Also solche Sachen, das ist so, also man relativiert sehr, sehr viel über die Jahre. Ja, das ist ein, also ich habe über die Jahre sehr, sehr viel relativiert und ich habe das Gefühl, dass ich nicht wirklich klüger werde im Verlauf der Zeit. Und es ist nicht, das Schlimmste ist halt mit Anfang 20, man ist halt gerade vor dem Gesetz erwachsen geworden, man ist geschäftsfähig, man muss selber für seinen Lebensunterhalt sorgen und man glaubt, man hätte alles verstanden. Das ist eigentlich das Schlimme daran und darum nerven so 20-Jährige auch so unendlich.
Absolut. Für mich ist das auch so eine
Schlimmer
Reise gewesen.
Als Jugendliche sind die.
Ich glaube, dass es gibt nichts Egoistischeres als eine Bebe.
Eine was?
Und eine Bebe aus einer Baby. Aus einer die Bebe. Nein, es ist natürlich das Baby. Aus einem Baby was wollte ich sagen? Ein Baby ist das egoistischste Wesen auf der Welt.
Ja.
Das hat wirklich nur sich selbst als einzigen Bezugspunkt. Und ich finde, das gesamte Erwachsenwerden ist eigentlich ein langsames Schwächerwerden dieses Egos zugunsten einer erweiterten Sicht darauf, dass man nicht allein auf der Welt ist und dass die anderen genauso Menschen sind wie du, die Träume haben, die Gedanken haben, die Ängste haben. Also deswegen fand ich auch diesen Spruch am Anfang so gut, dass man die Eltern immer weniger doof findet. Hm? Man versteht es. Man versteht, je älter man wird, dass diese Leute
ja, plötzlich hat Mutter nicht mehr Unrecht.
Wie du sind, die sind wie du, also von der Qualität her. Also nicht, die haben die gleichen Eigenschaften wie du, aber die sind genau so ein Mensch, der in seinem Körper gefangen ist, von geschichtlichen Ereignissen geprägt ist, der irgendwelche Traumata zu bewältigen hat, der gegen Impulse ankämpft. Diese Erkenntnis, also das nicht nur zu wissen, sondern das auch zu fühlen als Wahrheit, ich glaube, das ist tatsächlich ein Privileg des Älterwerdens. Und damit ändert sich dann auch die Sicht auf viele Dinge und Fragen.
Aber es wird ja nicht notwendigerweise besser dadurch, dass man älter wird, ne? Also ich, wenn ich mir überlege, also ich werde milder mit zunehmendem Alter. Ich hoffe, das bleibt auch so und geht immer so weiter. Aber wenn ich mir dann andere Gleichaltrige angucke, die werden halt gehässiger, die werden härter. Ja, die wählen dann die AfD. Also sind ja auch, ne? Also so jemand, Alexander Gauland, der ist irgendwie 80 oder keine Ahnung, wie alt er ist. Also er ist so alt, dass er ein Alt-Nazi sein könnte, dabei ist er nur ein alter Nazi. Das führt halt nicht notwendigerweise dahin. Und bevor ich mit irgendwie einem von diesen Faschisten meine Zeit verbringen würde und bevor ich anerkennen würde, dass auch der ein Mensch wie ich ist, erkenne ich ja sogar noch lieber an, dass irgendein 20-Jähriger, der mich ernsthaft darüber belehren will, wie die Welt beschaffen ist, mit dem komme ich ja dann noch besser klar. Mhm. Und das ist ja auch eigentlich das Problem. Ich glaube, das ist auch das Problem, was man an seinem 20-jährigen Ich und an allen anderen 20-jährigen Ichs oder den meisten 20-jährigen Ichs so entsetzlich dumm findet, ist diese Überzeugung, also die Überzeugtheit, die man in diesem Alter hat. Ja. Und vielleicht ist es das, vielleicht nimmt mit fortschreitendem Alter die Überzeugtheit ab.
Genau. Ja, genau.
Also es ist halt ein strukturelles Ding und kein inhaltliches Ding. So, jetzt weiß ich's. Ha! Ne, du hast eine Erkenntnis gehört. So ist es. Ich habe eine Erkenntnis gehört und so ist es. Und ja. Wenn du dann halt 30 Jahre länger gelebt hast, dann hast du festgestellt, ja scheiße, zu diesem Sachverhalt lassen sich 3, 4, 5 unendlich viele Erkenntnisse gewinnen. Mhm.
Ja, aber der Fragesteller, what's his name?
Philipp.
Philipp, genau, der sollte sich nicht schelten. Ich finde, das sollte als Schönheit dieses Prozesses auch begriffen werden. Also das ist eine wertvolle Erfahrung, wenn Meinungen sich verändern. Das muss gewürdigt werden. Das darf nicht als Fehler oder so schlecht gemacht werden. Oder als Dummheit. Nein, das ist Teil des Menschseins und das ist super wertvoll.
Das ist doch, das ist schon Dummheit. Aber man muss ja nicht dumm bleiben. Das ist ja eigentlich. Ja. Man macht ja den ganzen Tag Dummheiten, aber man muss sie ja nicht notwendigerweise wiederholen. Und das ist auch das Privileg der 20-Jährigen. Ja? Diese Begeisterungsfähigkeit von einer Erkenntnis und die Absolutheit, mit der das dann gilt und sowas. Also genauso wie es unser Privileg ist, uns darüber zu mokieren. Ja, das so. Ja. Und genauso wie es das Privileg der nochmal 30 Jahre Älteren ist, sich über uns und sowieso alle zu mokieren. So läuft's halt. Und ich glaube, das kann man auch nicht wegdiskutieren oder wegreifen oder sonst irgendwie was. So, der Mirko fragt. Ich bin mir sicher, dass ihr diese Frage erst Anfang 2019 lest. Mirko, bist du 20? Oder warum bist du dir da so sicher? Was war jeweils eure größte oder bemerkenswerteste Erkenntnis 2018?
Das ist so eine fiese Frage, die macht mir etwas Schreckliches bewusst. Und zwar, dass ich überhaupt keine Erinnerung an die letzten 5 Jahre habe. Und ich frage mich, woran das liegt. Ich weiß es wirklich nicht. Als wäre nichts passiert. Ich kann dir nicht eine Sache sagen, die 2018 passiert ist.
Ich müsste jetzt einen Kalender aufmachen und gucken, was so einzelne Fixpunkte vielleicht mal aus dem Kalender raus. Ich mache das jetzt mal. Ich gucke jetzt mal in den Kalender und guck mal, was 2018 überhaupt passiert ist.
Ich schau mal, ob ich auch noch irgendwo einen Timer habe hier. 2018. Hier ist einer. Von was ist der?
Was haben wir denn hier so? Heute ist der, guck mal, Mitte März 2018. Was gab's denn da? 2018. Heiliger Strohsack, was habe ich denn da gemacht? Habe ich überhaupt irgendwas gemacht? Ah, da waren wir das erste Mal in Prag. Guck an. Aha. Das würde jetzt lange dauern,
die Erkenntnis daraus zu filtern.
Destillieren. Wenn ich so auf meine Termine gucke, 2018 habe ich mich sterilisieren lassen. Das dürfte die wichtigste Erkenntnis gewesen sein. Lasst euch sterilisieren, alleine schon um eurer Frauen willen und um der Menschheit willen sowieso.
2018 hatte ich noch Lesungen, sehe ich gerade. Ja, ich glaube, das war das letzte Jahr, wo ich noch so regulär gemacht habe. Nee, können wir die Frage nicht irgendwie ummünzen auf 2020?
Was war denn da deine wesentliche Erkenntnis?
Keine Ahnung, sag du zuerst und ich überlege währenddessen.
Was habe ich denn eben gesagt, was meine große Erkenntnis vergangenes Jahr war? Sie ist ja schon wieder vergessen. Ich vergesse immer, was für ein Scheiß ich laber. Was habe ich denn eben gesagt? Naja, spult einfach zurück. Da habe ich erzählt, was die wichtige Erkenntnis aus dieser Pandemie war für mich.
Okay, mir ist jetzt was eingefallen.
Sehr gut. Was habe ich denn vorhin gesagt? Scheiße.
Ich glaube, ich habe das schon mal in der Vrindheit erzählt, also klickt euch durch die alten Vrindheit, nee, Quatsch. Also ich habe das aber wirklich, ich habe das wirklich vor 2 oder 3 Vrindheiten, meine ich, dass ich das schon erzählt habe. Und zwar in Zusammenhang mit meinem hohen Alter von jetzt 40 Jahren. Und das ist aber schon eine Erkenntnis von 2020. Ich habe erkannt, dass ich ein Mensch unter Menschen bin und dass niemand über meinen Wert bestimmen darf oder kann. Dass es nichts gibt hinter einem Doktortitel beispielsweise. Ich respektiere Menschen nicht nur, also ich respektiere Menschen nicht mehr aufgrund ihrer Position in der Hierarchie.
Gar nicht? Also nee, weil es gibt also ja auch gute Gründe, dass sie an dieser Position, je nachdem, was für eine Position
ja,
es ist.
Ja, natürlich. Und das ist auch, die Frage ist auch, was bedeutet Respekt? Ich meine dieses, oh mein Gott, da hinten ist der so und so, ich sterbe. Also,
ja, das, ja.
Ich bringe kein Wort heraus, wenn dieser Mensch vor mir steht. Stammel, feuchte Hände.
Ja.
Weil ich es, keine Ahnung, mit irgendeinem Lokalpolitiker zu tun habe oder mit einem Popstar, der mal bei Deutschland sucht den Superstar war, den ich da mal gesehen habe. Es ist einfach so, Leute, die halt eine Position innehaben, daraus ableiten, dass ich nicht würdig bin, mit ihnen zu sprechen, wie ein ganz normaler Mensch, mit einem ganz normalen Menschen.
Du meinst all die Menschen, die mit Doktortitel rumrennen im Alltag?
Na, nicht nur, ja, entweder mit Doktortitel oder mit irgendeinem Grad an Öffentlichkeit und Ruhm oder so. Damit hatte ich extreme Probleme in meinen 30ern, weil ich mich sehr wertlos gefühlt habe. Und das Tolle ist auch, dass ich nicht mehr in Instanzen denke, sondern in Inzidenzen.
Ja, also, das ist kein Wunder bei diesen Inzidenzen.
Mit Instanz meine ich, also mir ist das irgendwie im Kopf geblieben. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, also das hätte ich ja nicht gedacht, dass sich ausgerechnet die Taz für das Thema XY interessiert. Mhm. Wo ich dann gedacht habe, wieso denn die Taz? Irgendein Mensch, der für die Taz schreibt, hat sich für das Thema XY interessiert und hat das dann der Redaktion vorgeschlagen und die haben gesagt, okay, die Story machen wir, aber es gibt nicht so etwas wie die Taz. Es gibt nicht diese übermächtige Taz, die wie der Zauberer von Oz zu dir spricht, als grüne dampfende Fratze. Das ist, hinter jeder dampfenden Fratze sitzt ein kleiner, dicker, alter Mann mit Glatze hinter einem Vorhang.
Soll
und,
das jetzt heißen?
Was? Kennst du nicht der Zauberer von Oz?
Ach so, da warst du noch, ja, okay.
Das ist so ein Bild für mich. Also wir sehen oft diese dampfende Fratze, grüne Angstfratze als Projektion und sehen nicht den kleinen, dicken Mann, der sie verursacht und seiner komischen Maschine. Und das ist das, was ich 2020 gelernt habe.
Mir ist zwischenzeitlich dann auch wieder eingefallen, was ich vorhin erzählt habe. Das war das Fear of Missing Out, beziehungsweise Fear of Having Missed Out.
Mhm.
Dass das nicht mehr wiederkommt. Also dass das, was ich mit 20 verpasst habe, ich mit 50 jetzt nicht mehr erleben werde, sondern dass ich jetzt mit 50 neue Dinge erleben werde.
Ja.
Und die Dinge ist ja auch nicht so, dass ich mit 20 nichts erlebt hätte, mit 30, mit 40. Und die Dinge haben ja auch ihren Wert gehabt. Das war ja nicht alles scheiße. Ich bin ja jetzt nicht plötzlich irgendwie aus irgendeinem österreichischen Keller rausgelassen worden oder so, sondern war ja die ganze Zeit hier und es hat mir ja auch gefallen und gut getan. Ja.
Ja, daran wollte ich aber noch anknüpfen, wo du meintest, Fear of Having Missed Out, weil ich ja dann auch erzählt habe, dass ich mir beinahe dieses Barbie-Wohnmobil geklickt hätte. Genau. Die Sache ist die, man sollte einem selbst zuliebe es lassen, diese Dinge nachholen zu wollen, denn damit macht man sie sich kaputt.
Ja.
Und ich finde, der Wert dieser Dinge liegt in der Sehnsucht, die man danach hatte und dass man die nicht erfüllt bekam. Und das finde ich schade, dass es oft abgewertet wird, also dass man die Sehnsucht an und für sich auch als unerfüllte Sehnsucht nicht anerkennt als etwas sehr Wertvolles.
Mhm.
Ich finde manchmal einen erfüllten Wunsch weniger toll, als sich eine unerfüllte Sehnsucht wirklich als Sehnsucht zu bewahren.
Ja, die meisten erfüllten Wünsche ziehen Ungemach nach sich, das man vorher nicht hatte.
Zum Beispiel.
Ja.
Ja, oder die enttäuschen einen und dann weiß man nicht mehr, wovon man da eigentlich geträumt hat. Und wenn man sich diesen Wunsch nicht erfüllt, dann bleibt dir im Herzen immer dieses wundervolle gefühlte Sehnsucht, dass du nach diesem Gegenstand hattest. Ich werde nie das Gefühl der Sehnsucht nach diesem scheiß Barbie-Wohnmobil vergessen.
Ja. Na, es ist ja nicht nur der Gegenstand, sondern das kannst du ja auch auf ein ganzes Leben übertragen. Also es funktioniert natürlich auch nur, wenn dein Leben gut gelaufen ist, muss man auch sagen. Aber zum Beispiel, ich habe irgendwann völlig vergessen gehabt, und das ist mir, ich weiß gar nicht, mit 30, Mitte 30 vielleicht sogar, dann erst wieder eingefallen. Ich habe mit 19 oder sowas Jahren habe ich einen Ferienjob gemacht in der Spedition. In der Lagerhalle, ne? Sachen hin und her schleppen, stapeln, tralala. Und da habe ich einen Typen kennengelernt, der war damals. Das war relativ kurz nach der Wende natürlich. Der hat aus China so kleine Blechtrabis importiert und die China-Kladden. Ja, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die China-Kladden.
Ja, ich kenne die, aber hallo, kenne ich die.
Ja, diese schwarze Hefte mit roter Ecke. Ne? So, das hat er importiert und das fand ich total interessant. Irgendwie so, ja, Import, wie geht denn das? Ne, von China und Hongkong. Also damals hast du ja noch in Hongkong deine Basis gehabt, hast nebenan in China produzieren lassen für billig und so. Und hab mit dem gequatscht und gequatscht und gequatscht und fand das halt total interessant. Er meinte dann irgendwann so, ja, wenn dich dazu interessiert, wenn du dein Abi hast, bewirb dich bei mir, dann machst du bei mir eine Lehre zum großen Außenhandelskaufmann. Ja, dann schicke ich dich nach Hongkong. Ja, dann sitzt du halt da und dann, also ich brauche immer Einkäufer, die da arbeiten für mich. Dann sitzt du da, ich bezahle dir das auch. Also es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie selbstständig wärst oder sonst was. Das ist natürlich ein aberwitziges Angebot, ne? Mhm. Und das war halt ein, zwei Jahre vor meinem Abi, war das. So, und wie es halt so ist in dem Alter, da war ich dann auch nur 19, 20 irgendwie, ne? Jeden Tag eine neue Erkenntnis, die absolut grandios und genial und die letzte ist. Und hab das komplett aus den Augen verloren. So, das wäre natürlich auch ein spektakuläres Leben wahrscheinlich geworden.
Ja.
Und das ist so. Und allein die Erinnerung an das Leben, das da nicht stattgefunden hat, die erfüllt mich mit Wärme, mit Wohlsein. Weil, was natürlich super ist, weil mein Leben ist ohne das auch sehr geil gelaufen. Eventuell sogar viel geiler, als es hätte werden können in Hongkong.
Ja.
Ja. Wen haben wir denn? Der Matthias fragt, wie stellt ihr euch ein Kirchenmusikstudium vor?
Ich wüsste so gerne, wie du auf diese Frage kommst. Das ist genial.
Gegenfrage, Matthias. Ja, wie kommst du auf die Frage, Matthias?
Echt witzig. Ich finde Kirchenmusik, das ist so geil, ich muss jedes Mal lachen. Wir haben einen Kunden in der Buchhandlung, der ist halt emeritierter Professor für Kirchenmusik.
Ja.
Und jedes Mal, wenn ich mit dem zu tun habe, muss ich lachen. Weil ich mir unter diesem Fach nichts vorstellen kann. Oder beziehungsweise meine Vorstellungen davon so schräg sind. Ich meine, was machen diese Leute? Hocken die
sitzen
den
ganzen Tag
an
einer riesigen Orgel.
Genau so stelle ich mir den vor, wie der da kauert, wie so ein Nosferatu, weißt du? Mit so einer Glatze und so einem diabolischen Schatten auf die Kirchenwand wirft.
Und er hat auch, immer wenn er spricht, kommen Orgelklänge, egal was der macht, der hat immer einen Orgelklang. Immer wenn der macht eine Schublade, die Geschirrschublade macht er, also die Besteckschublade macht er auch so.
Der Kirchenmusikprofessor.
Das ist ungefähr so, wie ich ja immer denke, so, eigentlich wäre es total lustig, wenn hinter mir immer ein Typ mit einer Tuba herlaufen würde. Weißt du so? Das ist halt Kirchenmusik. Ja, und beim Kirchenmusikstudium lernt man, die nötige Resilienz aufzubringen,
um diese
ein Leben unter
Musik
unfassbarer
zu
Orgelmusik
sein.
Zu verbringen.
Ja. Nee, wirklich. Weißt du, ich liebe klassische Musik. Ich bin wirklich leidenschaftliche, musikbegeisterte, whatever. Ich liebe Musik. Ich bin sehr offen für alle Arten der klassischen Musik. Aber so Sachen wie Bach-Kantaten, irgendwelche Kirchenhymnen, Choräle, weißt du, das check ich einfach nicht. Ich kapier's einfach nicht. Vor allem, mir wollen ja immer Leute weismachen, dass die Musik von Bach das Allergrößte sei. Das kann ich teilweise nachvollziehen, aber diese ganzen kirchlichen Orgelsachen von dem, oder auch diese Kantaten. Ich begreife das nicht. Es gefällt mir nicht. Es spricht nicht zu mir. Was natürlich auch zur Kirchenmusik gehört, weil Kirchenmusik, das ist ja auch sakrale Musik im weitesten Sinne. Dazu gehören auch diese Choräle, mittelalterliche Choräle, gregorianische Chöre, sowas, so Hildegard von Bingen. Sowas finde ich wieder sehr, sehr geil.
Da gab es doch auch mal so eine Phase in den 90ern, wo gregorianische Choräle so unfassbar modern waren.
Ja, das war mit Enigma.
Ja, und genau, wo dann alle immer in der Kartäuserkirche gesessen und Konzerte gehört haben. So, och, aber war schon geil.
Ja, das ist schon geil. Das ist also eine richtig darke Atmosphäre und kann auch wunderschön sein. Also, das finde ich gut. Und ich hoffe, dass das Leute, die Kirchenmusik studieren, dass sie sich auch mit sowas befassen. Vokabelsalat. Also, wir haben doch letztens gesprochen über mein Hieronymus Bosch Puzzle. Es handelte sich um den Garten der Lüste, okay? Und das ist ein Triptychon, das heißt ein Altarbild, das aus drei Teilen besteht. Du hast halt in der Mitte dieses zentrale Bild und dann zwei Klappen. So, und auf der rechten Klappe von der Garten der Lüste befindet sich die sogenannte Musikantenhölle.
Oh Gott, ja.
Du siehst verschiedene komische Menschen, monsterartige Wesen mit Musikinstrumenten aus dem Mittelalter. Und irgendwo liegt ein Typ mit seinem nackten Arsch rum und auf dem Arsch stehen Noten drauf, Musik. Auf seinem Arsch ist Musik geschrieben. Und irgendwelche Leute haben das entziffert und unter dem Stichwort Butt Music gibt's diverse Aufnahmen von dem, was da auf diesem Hintern steht. Also wenn das Sujet ist von Kirchenmusik, Studenten,
ja,
dann finde ich es super.
So, aber jetzt und jetzt mal in ernsthaften Kirchenmusikstudium wird genauso sein wie jedes andere Musikstudium auch, nur dass du halt bestimmte Kompositionen und bestimmte Epochen miteinander irgendwie deckungsgleich oder kontextualisierst oder sowas, oder? Das wird jetzt nicht ein spezielles Spezialstudium sein.
Ich denke auch, das ist einfach diese Kirchenmusik überhaupt in bei uns im europäischen Westen kommt ja die Musik aus der Kirche. Alles, was sich an Musik entwickelt hat, hat sich mit der Kirche entwickelt. Das heißt, du hast da schon mal sehr viel Stoff zu beackern. Das ist so wie, weiß ich nicht, Mittelalter-Literatur studieren als Schwerpunkt.
Ja.
Und das machen die halt. So wie andere eher moderne Musik, ab Romantik oder so studieren. Mehr wird da wohl nicht dahinter sein.
Ja. Lame, Kirchenmusikstudium, total lame, ey. Braucht kein Mensch überhaupt dieses ganze Geläut. Ronny fragt, wenn ihr Hollywood-Stars wärt, wer wären dann eure deutschen Synchronsprecher?
Ich weiß es nicht, weil ich mich nicht auskenne mit Synchronsprecherinnen. Ich habe keine Ahnung, wen es da gibt.
Ich mich auch nur sehr wenig, aber ich würde den von wie heißt denn der Typ? Der macht sowohl William Shatner als auch John Goodman. Die Stimme mag ich einfach und ich habe das Gefühl, dass der ganz gut zu mir passen könnte.
Okay, dann fällt mir so gesehen auch jemand ein.
Bei dir ist die Antwort völlig klar.
Ja, sag es mir.
Die eine blonde Frau.
Wer ist das?
Es gibt, wenn ich da, das ist eins meiner größten, also ich habe zwei Probleme mit synchronisierten Filmen und Serien. Das eine ist, dass ich die Übersetzung sehr oft sehr schlecht finde und zwar so schlecht, die sind oft so schlecht, dass ich den Originaltext, also den englischen Originaltext dahinter noch hören kann. Das ist dieses, wir hatten eine gute Zeit. Ja. Das heißt, we had a good time heißt
Spaß.
Auf Deutsch, wir hatten Spaß. Und das heißt nicht, wir hatten eine gute Zeit. Und solche Übersetzungen hast du sehr, sehr oft. Das sind da so Standardübersetzungen, die werden eventuell sogar schnell durch einen Textautomaten gekloppt. Da gibt der Übersetzer sich keine Mühe, weil der auch den Film nicht kennt und so. Das ist das eine Problem, was ich habe. Das andere Problem, was ich mit Synchronisationen habe, ist, ich habe das Gefühl, dass alle Frauen von nur einer einzigen Synchronsprecherin gesprochen werden. Und das ist immer so ein bisschen so eine kieksige Blondine.
Oh,
weißt
kieksige.
Du, was ich meine? Es gibt so eine ganz charakteristische deutsche Synchronstimme. Natürlich ist es nicht immer nur eine Frau, aber ich habe das Gefühl, dass Synchronsprecherinnen nach genau diesem Schema besetzt werden. Ich habe das Gefühl, dass ich immer und immer wieder nur die eine blonde Frau aus der Romantikkomödie höre.
Ich weiß genau, was du meinst.
Und ja, darum sagte ich, du wirst natürlich von der einen blonden Frau synchronisiert.
Aber meinst du nicht die Gabi von TKKG? Weil das wurde Des wurde ich auch schon bezichtigt, dass ich so klinge wie die.
Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie die Gabi klingt.
Ja, die ist halt, das ist die blonde Frau, weißt du, von TKKG.
Ja.
Die eine blonde Frau.
Ich hab die Hörspiele habe ich nicht im Kopf. Ich habe die zwar gehört als Kind, aber ich habe die nicht im Kopf. Nee, habe ich nicht im Kopf, die Stimme. Ich weiß, welche Stimmen ich immer ganz schlimm fand, waren Hanni und Nanni. Mhm. Die haben immer so altkluge Ökotussis, so haben die geklungen. Das fand ich. Und damals gab's gar keine altklugen Ökotussis. Die sind ja erst Jahre später aufgetaucht. Also die wurden ja dann die Brückentechnologie war ja die verträumte Gymnasiastin, die eine riesengroße Milchkaffeeschale mit beiden Händen hält und im Schaufenster eines Cafés sitzt in einer deutschen Kleinstadt. Und aus der hat sich ja dann erst diese altkluge Ökotussi entwickelt.
Ja.
Naja. Ach so, ja, nächste Frage, nicht? Der Patrick wüsste gerne, habt ihr eine Camping-Vergangenheit?
Aber
oder geht
hallo.
Ihr immer noch campen? Soll ich dir meinen Campingwagen zeigen? Er ist von Barbie und ich habe ihn nie haben können. Ich habe keine Camping-Vergangenheit. Ich habe Camping immer gehasst. Und zwar nicht nur gehasst, sondern ich hatte Angst davor. Und richtig ja. Angst. Und zwar, weil ich mit 12, 13, 14, irgendwie sowas, mit der Jugendgruppe zelten war.
Oh, hör mir bloß auf. Ich habe genau die gleiche Geschichte zu erzählen. Aber erst
am Schluchsee. Ich weiß gar nicht, wie lang wir da waren. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Ich weiß es nicht mehr. Wirklich nicht. Meine Erinnerung, also wir haben da gezeltet. Es war wirklich kalt. Es war kein schönes Wetter, obwohl es Sommer war. Wir hatten so ein Feuerwehrzelt, weißt du, so ein riesengroßes, wo dann irgendwie mit 15 oder sowas Jungs nebeneinander so aufgereiht auf Isomatten liegst, also null Privatsphäre und sowas. Es hat in der Rückschau, also in meiner Wahrnehmung, in meiner Erinnerung, hat es durchgehend geregnet. Es hat tatsächlich sehr, sehr viel geregnet. Es hat zwischenzeitlich sogar so sehr geregnet, dass wir Gräben um das Zelt ausheben mussten oder um die Zelte ausheben mussten. Und am Waschhaus hat es nur kaltes Wasser gegeben. So, das war ne irgendwann Mitte der 80er, Anfang der 80er war das irgendwie sowas. Und das hat mich dermaßen traumatisiert, dass ich danach nie wieder Camping betrieben habe. Mhm. Ein einziges Mal danach, Anfang der 80er, das nächste Mal, dass ich in einem Zelt geschlafen habe, danach, war 1999 auf dem ersten Chaos Communication Camp. Da habe ich mir dann ein Einmannzelt gekauft und habe darin aber, glaube ich, auch nur eine Nacht oder sowas verbracht. Und im Grunde ist das meine komplette Camping-Vergangenheit, bis ich meine jetzige Frau kennengelernt habe. Ja, und letztes Jahr habe ich uns einen Campingbus gekauft. Dafür weiß ich jetzt nicht, wie das mit der Rente wird, aber ja. So, das war meine Camping-Vergangenheit und ja, wir gehen noch, nee, wir würden auch noch campen gehen, aber bei diesen Inzidenzen, ja, und bei dir?
Ja, also früher habe ich im Garten von einer meiner Omen immer gecampt, also es war normal, es gab halt ein Zelt in der Familie und hin und wieder wurde das aufgestellt an einem schönen Sommertag und dann hat man da als Kind drin übernachtet. Das war jetzt nichts Besonderes und auch nicht Campen im eigentlichen Sinne. Und dann passierte etwas Schreckliches, eine total traumatische Erfahrung für mich persönlich. Es gab doch früher mal diese Ferienfahrten von der AWO oder vom Roten Kreuz, kennste. Und meine Eltern hatten mich angemeldet für eine Ferienfreizeit für Kinder zwischen 14 und 18 Jahren. Das Problem war, ich war erst 13 und ich war nicht die flotteste in meiner Entwicklung. Ich war also eine spätzündende 13-Jährige, die völlig entgeistert war, als sie sich plötzlich wiederfand in einem Reisebus voller Punks und Gothics, die rote Schnürsenkel drin hatten, die rauchten, die lange, verfilzte, schwarze Haare hatten, roten, verschmierten Lippenstift, die Alkoholsoffen, die das Ich hörten und die Ärzte und Nirvana und lauter so grässliche Musik, das war so schlimm für mich. Und ich war die Einzige, die keine Freundin dabei hatte. Ich war ja mutig genug, um einfach mal alleine zu fahren und mir zu denken, ach, wirst du bestimmt ein paar nette Mädels kennenlernen. Und, weißt du, das war halt, ich habe mir so Honey und Nanny Abenteuer vorgestellt.
Klar.
Nette Mädchen zusammen basteln, nachts am Lagerfeuer sitzen, Geschichten erzählen, Marshmallows tauschen. So war meine Vorstellung. Und dann hatte ich da halt diese total abgewrackten Grunger. Und das war wirklich absolut furchtbar. Und vor allem mit denen in einem Zelt zu sein. Ich konnte ja nicht weg. Es gab überhaupt keine Rückzugsmöglichkeit. Und überall flogen Stephen King-Romane durch die Gegend. Oh Gott, das war so ein Trauma. Naja, und ein Jahr später war ich ganz genau so geworden wie die.
Okay. Aber hast du dann weiter gecampt? Weil bei mir war es tatsächlich so, ich habe nur noch in Hotels übernachtet.
Nee, ich habe danach nie wieder gecampt. Das war für mich dann negativ besetzt.
Und zwar so richtig negativ besetzt. Und ja. Witzigerweise, bei mir ist es wirklich so, ich habe dann Katrin kennengelernt und die ist immer auf die Fusion gefahren, aufs Fusion Festival. Und hat gesagt, komm mit aufs Fusion Festival. Und weil ich ja auch so eine Techno-Vergangenheit habe, aber aus dem letzten Jahrtausend, in Mitte der 90er war ich ja in Köln unterwegs, habe ich gedacht, so, boah, ey, das wäre ja auch mal geil, das machst du mal. Und ich war aber so, ne, so traumatisiert von diesem Camping-Ding, dass ich, also Fusion Festival, da fährst du halt mittwochs hin, sonntags ist vorbei, also fährst mittwochs hin, montags wieder zurück. Ich glaube, wir sind donnerstags auch erst hingefahren oder so, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und ich wollte halt unbedingt auf dieses Festival. Das kannst du natürlich jetzt machen, indem du dir für, weiß ich nicht, 55 Euro bei Decathlon so ein Wurfzelt kaufst, irgendwie eine Isomatte, einen Schlafsack und haust dich dahin. Geht alles. Aber nicht, wenn du Holger Klein bist und traumatisiert von dem Schluchsee-Camping. Mhm. Was habe ich also gemacht? Ich habe für dieses 5-Tage-Festival, ich glaube, für über 1.000 Euro ein Wohnmobil gemietet mit eigenem Badezimmer, eigene Toilette, 3 Sterne Gefrierfachkühlschrank, was total geil war, weil wir hatten die ganze Zeit hatten wir Eiswürfel in unseren Getränken. Also sowas, hab dann echt kein so richtig großes, aber es war halt saumäßig teuer, weil es war schon Hochsaison, ein Wohnmobil gemietet und mit dem sind wir dann zu Fusion gefahren. Und da hab ich total Blut geleckt. Da hab ich echt gedacht, ach, das ist ja cool, so ein Wohnmobil, dass du so ein bisschen Autarkie hast, du hast dein Häuschen dabei. Wenn du pinkeln musst, kannst du nach hinten durchgehen und pinkelst auf deinem eigenen Klo. Ist ja gerade in meinem Alter, muss man ja nachts öfter mal raus. Und seitdem habe ich echt gedacht, so, boah, das ist ja irgendwie, das verfolge ich jetzt. Und habe dann da immer so ein bisschen, ja, dann tatsächlich sowas FOMO gehabt ein paar Jahre lang. Habe dann zwei Jahre später war das, oder? Ich komme auch schon durcheinander. Nee, 19. 2019 habe ich dann, 19? Nee. 18 oder 19, siehst du, ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir den ganzen Spaß dann nochmal gemacht, wollten auch zur Fusion, hatten aber nicht so viel Zeit und ich wollte das Wohnmobil irgendwie für 5 Tage oder 8 Tage mieten. Und der Verleiher hat gesagt, ja, hier für die 10 Tage oder die 12 Tage kannst du es haben. Und ich sagte, ja, ich brauch's aber nur 5. Sagte, nee, du kannst es die 12 Tage haben. Da dachte ich, okay, dann nehme ich es halt die längere Zeit und fahre dann noch irgendwo auf den Campingplatz und stelle mich dahin. Und hab dann beim ADAC-Stellplatzführer Suchparameter eingestellt, am Meer und außergewöhnlich saubere Sanitäranlagen. Und bin dann mit dem Ding dahin gefahren und Spiegel abgefahren, fürchterlich viel Versicherungen bezahlt und Schaden und so. Hab mich dann auf diesen Campingplatz gestellt ein paar Tage und eigentlich wollte ich dann zum Festival fahren, aber dann hatte ich eine Wunde am Fuß und konnte kaum laufen. Katrin ging es auch nicht so gut und dann haben wir einfach gesagt, komm, wir bleiben jetzt einfach hier an der Ostsee stehen. Und haben dann da, also ich irgendwie 10 Tage, glaube ich, und Katrin war dann die letzten 5 Tage oder 4 Tage auch noch mit dabei, haben da gestanden und seitdem finde ich das eine total attraktive Aussicht oder eine total attraktive Möglichkeit, Urlaub zu machen auf dem Campingplatz. Und dazu kommt auch, wir fliegen ja nicht mehr. Da passt das dann irgendwie auch noch ganz gut. Also wir fliegen nicht mehr und durch unsere Berufe ist es ja so, dass wir sind zwar sehr privilegiert, gerade bei diesen Inzidenzen, weil wir zu Hause arbeiten können, so, aber du kennst das ja auch, man hat, wenn man selbstständig ist, nie wirklich mal so 3 Wochen am Stück frei. Wo du sagen könntest, so jetzt, ne, fahre ich, irgendwie jetzt setze ich mich, keine Ahnung, 14 Stunden in den Zug und fahre nach Bozen oder weiß der Geier was. Sondern meistens hast du so irgendwie 4-5 Tage, wo du frei hast und dann musst du auch schon wieder irgendwie was arbeiten. Und da ist Camping halt auch super, weil du kannst halt relativ zügig, du fährst irgendwie, schlimmstenfalls fährst du 4 Stunden, dann bist du auf Rügen und hast es da schön und ruhig und kannst dich da wirklich mal ein paar Tage zurücklehnen. Und das finde ich ja total super. Und mittlerweile habe ich auch kein Problem mehr, also was heißt kein Problem, ist auch falsch, also aber keine Probleme mehr damit, auch mal eine Nacht im Zelt auf der Isomatte zu verbringen. Ja.
Boah, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Heilung, ich glaube, ich würde so sterben.
Ja. Nö, ja, das hat aber funktioniert bei uns. Kann ich nur empfehlen. Camping empfehlen. Obwohl machen ja jetzt alle, außer bei diesen Inzidenzen, da haben die Campingplätze ja zu. Auch seltsam, ne? Nach Mallorca darfst du fliegen dieser Tage, aber auf den Campingplatz fahren darfst du nicht.
Ja.
Andi fragt, wie groß ist euer Stapel der Schande? Meine ganze Wohnung ist ein Stapel der Schande.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Also,
same.
Bücher, die ihr euch selbst gekauft, jedoch nie aufgeschlagen habt, Bücher, die ihr nicht zu Ende gelesen habt, weil sie euch nicht gefallen haben, zählen nicht dazu.
Ja. Ich habe, meine ganze Bude ist voller Bücher, die ich irgendwann lesen wollte oder lesen will, lesen werde, man weiß es nicht. Und das ist wirklich eine Schande, wie selten ich überhaupt noch dazu komme, irgendwas zu lesen. Mhm. Und wenn ich es anfange, dann halte ich vielleicht 2 Stunden durch und dann werde ich von etwas abgelenkt,
ja,
in das ich mich hinein vertiefe. Und dann ist es so eine Überwindung, da wieder anzuknüpfen. Es passt gerade nicht in mein Leben, dieses Lesen.
Ja, es ist bei mir ähnlich, aber auch schon länger. Und dann auch eben auch wieder durch die Fragmentierung meines Alltags, also berufliche Fragmentierung meines Alltags ausgelöst. Ich könnte mich hinsetzen, könnte lesen, aber dann sind wir um 16 Uhr verabredet, die Sendung aufzunehmen. Dann lege ich es wieder weg oder komme überhaupt nicht rein und so. Und das ist das eine. Wobei es ist in den letzten Monaten ein bisschen besser geworden ist wieder bei mir. Nee, bei mir ist der Stapel der Schande. Ich habe praktisch keinen Stapel der Schande mehr. Ich habe, was hatte ich denn? Wie viel waren das denn? 5 mal 8? 40. 4 Meter. 4? Ja. Ja. Ich hatte 4 Meter Bücherregal. 2 Meter hoch, also das sind dann 8 Quadratmeter. Ungefähr 2 Reihig voller Bücher. Und die habe ich einmal ausgemistet. Und jetzt habe ich statt 5 Regale habe ich jetzt nur noch 2 von diesen Regalen. Und da steht auch nichts mehr 2 Reihig drin.
Mhm.
Das heißt, der Stapel der Schande, den habe ich abgebaut. Den habe ich zum Teil Momox, zum Teil anderen Menschen und zum Teil der blauen Tonne übereignet.
Gut so.
Ja, ist super. Klar, ich habe hier Bücher, da guckst du auch, also es gibt halt so, weiß ich nicht, gerade so Eichborn, andere Bibliothek, das sind ja so Sachen, die liest du nicht von vorne bis hinten durch, sondern das sind ja dann oft so absurde Nachschlagewerke oder sowas.
Mhm.
Aber ja. Nö, der ist eigentlich, der geht bei mir, der Stapel der Schande. Aber wie groß ist er denn bei dir? Oder,
es ist kein Stapel, es ist einfach, meine kompletten Regale sind voll mit diesen Teilstapeln.
Ja.
Der Stapel steht im Regal.
Kaufst du mehr oder weniger Bücher, seit du im Buchladen arbeitest?
Ich kaufe überhaupt keine Bücher, ich krieg die alle von der Wunschliste geschenkt.
Okay, verstehe. Oder Amazon-Wunschliste oder was?
Ja, genau.
Okay.
Und was ich auch mache, das mache ich öfter, wenn ich etwas unbedingt lesen will, und zwar jetzt, sofort, denn es interessiert mich so sehr, dass ich es nicht mehr aushalte, dann kaufe ich mir ein E-Book.
Ja, das mache ich auch.
Und das ist dann auch blöd, weil dann lese ich halt die ganze Nacht durch, aber dann auch nur, weiß ich nicht, 20% kommt dann, ja, 25%, das 25% sein, und das bleibt dann.
Ja. So, ich hab das Glück, dass ich bin ein enorm schneller Leser. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für.
Mhm.
Aber so, sonst würde ich gar nichts lesen. Und eigentlich der größte Stapel der Schande ist in der Küche, das sind die Kochbücher. Weil man, ich glaube, Stefan Paul hat das mal erzählt. Du hast so ein Kochbuch, da sind 200 Rezepte drin, aber davon kochst du irgendwie, im Schnitt kochen die Leute daraus 3.
Weißt du, meine These ist, oder dass so niemand sich ein Kochbuch kauft, um wirklich daraus zu kochen.
Oh doch.
Das ist echt?
Ja, ich.
Also ich kenne das eher so als Coffee Table Book zum Durchstöbern, bisschen Appetit verschaffen.
Es ist Food Porn eigentlich, ja.
Ja, genau.
Das ist schon richtig. Also das habe ich. Ich habe das auch. Also es ist halt so, dass es gibt so 2, 3 Standardwerke, die ich immer und immer wieder aus dem Schrank ziehe. Also ich wirklich immer wieder raushole und denke so, wie ging noch mal eine Hollandaise oder was weiß ich und schlage das dann nach. Oder halt Brot backen, also wie mische ich den Teig jetzt idealerweise an. Also diese Sachen, also so Standardfragen und Backen beantworte ich daraus. Und dann habe ich noch so ein bisschen so, wo es so exotisch wird, also insbesondere so, wenn man so in die Levante kommst, also, ne, da unten so, was weiß ich, Israel, Libanon, aus der Ecke, diese Gerichte, die kriege ich aus dem Stand nicht hin. Da muss ich halt immer gucken, was brauche ich jetzt nochmal für ein Gewürz vom Laden da hinten? Ah ja, okay, das schon, aber ich habe auch, das ist es halt so, also ich habe dann halt ein Kochbuch, die sind ja mittlerweile auch alle total schön designt und toll fotografiert und blättere darin rum und das, im Wesentlichen ist es Inspiration und ein, zwei Rezepte bleiben hängen, ja, so kann man es nennen, ja. Ach, tolle Bücher habe ich. Oh, und Otto Lengi hat jetzt schon wieder ein neues gemacht.
Nee, Quatsch. Flavor Otto, oder was?
Genau, Flavor. Und wer hat noch ein neues? Genau, Stefan Paul hat auch ein neues gemacht, das habe ich auf meiner Wunschliste liegen. Und zwar japanisch-vegetarisch. Also er hat ein Japan-Kochbuch gemacht, das richtig toll ist. Und jetzt hat er auch noch das Gemüsige sozusagen gemacht. Also ein reines, rein vegetarisches japanisches Kochbuch, weil ich nur sehr, sehr wenig mit Fleisch koche. Nee, anders. Wenn ich mit Fleisch koche, dann koche ich nur Fleisch. Also dann gibt's halt Gulasch. Weißt du, so. Aber ja, nicht so ein paar Filetspitzen auf den Salat vielleicht. So ein Scheiß mache ich nicht. Es gibt entweder Gulasch, Bratwurst oder Steaks. Und davon aber sehr wenig. Darum finde ich vegetarische Kochbücher insgesamt attraktiver dann auf Dauer. So, Elisabeth schreibt, hat zwei Fragen. Wie sah ihr letztes Aha-Erlebnis aus, an das Sie sich noch erinnern können?
Aha-Erlebnis? Moment, also Moment, Abstand wer waren, Hygiene beachten und Alltagsmaske tragen. Müsste ich jetzt überlegen.
Oh, ist das bitter bei diesen Inzidenzen, ey. Das letzte Aha-Erlebnis. Herrlich. Das letzte Aha-Erlebnis. Im Grunde ist ja jede, zumindest funktioniert mein Hirn so, und da gibt es übrigens auch Forschung drüber, dass die sehr viele Gehirne so funktionieren, also das Aha-Erlebnis gibt es wirklich. Und mein Gehirn funktioniert fast ausschließlich so, dass ich ein Problem habe und die Lösung nicht durch Nachdenken finde, sondern dadurch, dass ich das Problem irgendwo in mein Gehirn schiebe und da gären lasse. Und dann die Lösung.
Ach, sowas ist gemeint. Lösung, okay.
Das ist ein Aha-Erlebnis, genau. Und auf einmal ist eine Lösung da. Aha! So, weil letztlich ist ja alles ein Problem. Auch die Frage, wo kriege ich was zu essen her? So funktioniert mein Gehirn fast ausschließlich. Ich habe damit auch früher, in meinem ersten Beruf habe ich meine Vorgesetzten damit in den Wahnsinn getrieben. Weil, also ich war erster Aufnahmeleiter und was du da machst, also Teil deines Berufs ist, dann einen Drehplan zu erstellen. Das heißt, du brichst das Drehbuch, das du hast, brichst du in einzelne Szenen runter oder sogar noch kleiner und verplanst das dann. Das ging früher, heute macht man das mit Computern. Zu meiner Zeit hat man das noch mit so Papierstreifen gemacht, die dann also in so ein Stecksystem eingesteckt wurden, sodass du auf einen Blick sehen konntest, wie der Drehplan aussieht. Und bei mir war es halt immer so, dass ich habe das Drehbuch runtergebrochen, also in einzelne Szenen zerlegt, habe die vor mich hingestellt und habe die teilweise 3 Tage lang angeguckt. Einfach nur, hab da gesessen, ne? Einfach im Büro gesessen, hab die Dinger angeguckt und nichts gemacht. Bin eine Stunde spazieren gegangen und nix und sonst wie. Und irgendwann hat's bei mir gemacht, Klick, und dann hatte ich einen roten Faden, der durch den kompletten Drehplan durchging. Und hab das Ding dann wirklich in einer Viertelstunde, zack, 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 die ganzen Dinger, die ganzen Szenen verteilt. Und dann habe ich einen Regieassistenten geholt, hab gesagt, so, kriegen wir das so hin? Und dann halt den Feinschliff gemacht. Und dieses da sitzen und nichts tun, ja? Das sieht ja aus wie nichts. Und da sitzen und nichts tun, das hat meine Chefs immer völlig irre gemacht. Boah, was machst du da, Holger? Ich will einen Drehplan, lass mich mal. Ja, aber fang doch mal an, ich bin schon dabei. Lass mich mal. Das war echt so. Ja, und das habe ich eigentlich immer. Also alles, was ich mache, alles, was ich lerne, alles, was ich weiß, ist eine Aneinanderreihung von Aha-Erlebnissen letztlich.
Ja.
Konkret könnte ich das jetzt gar nicht sagen.
Aha. Mir fällt jetzt auch nichts ein. Ich bin ehrlich gesagt auch viel zu groggy.
Groggy.
Meinst du jetzt, um mir irgendwas aus den Fingern zu saugen, ja?
Meinst du das jetzt als Tagesform oder so insgesamt in deinem ganzen Leben? Nee, so
in meinem Life, meinst du?
Dislike.
Nein, also jetzt im Moment bin ich schon ein bisschen groggy und angestrengt von den vielen Fragen. Ah. Mir fällt jetzt kein Aha-Erlebnis ein, aber ich weiß, dass mir das früher immer sehr geholfen hat, so ein Bild, wenn ich eine sogenannte kreative Blockade hatte, was eigentlich keine Blockade war, sondern sich nur so angefühlt hat. Das ist eben diese Phase der kompletten Inaktivität. Ich vergleiche das immer mit der Zeit, die der Tee braucht, um zu ziehen. Und ich stelle mir dann nicht so einen Tee in fertig abgepackten Teebeuteln vor, sondern so einen Tee, den man so fusselweise ins Teeglas kippt.
Losentee, meinst du?
Losentee, genau.
Fusseltee, finde ich aber auch gut.
Und dann rührst du einmal durch und die fusseln da rum und machen rum. Und es braucht einfach lange, bis die sich alle am Boden absetzen. Und dann kannst du den Tee trinken. Und so ähnlich ist es mit dem kreativen Prozess. Du haust erstmal wahllos irgendwelche Ideen in dich rein, lässt Sachen auf dich wirken und dann müssen die sich langsam absetzen. Der Tee muss ziehen. Es kommt nicht aus ohne diese Phase, die von außen betrachtet wie Inaktivität aussieht. Aber dazu tut sich einfach unterbewusst wahnsinnig viel. Und dann denke ich mir, dann habe ich dieses Aha-Erlebnis und denke mir, warum hat es denn so lange gebraucht, Mann? Wenn ich denn zu irgendwas taugen würde, dann würde mir das ja wohl sofort einfallen. Einem klugen Menschen würde das sofort einfallen.
Weil es ja so naheliegend ist.
Weil es so naheliegend ist, ganz ist genau. Aber tatsächlich braucht es diese Inkubationszeit.
Ja, und das mit dem naheliegend, dafür habe ich mal, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Das ist, ich glaube, aus der Schwurbelforschung ist das. Das mit dem naheliegend, da habe ich ein sehr, sehr schönes Bild für, also eine schöne Metapher oder was auch immer. Und das ist ein Baum mit sehr vielen Ästen. So eine riesengroße alte Eiche. Sehr, sehr viele Äste und sonst was. Das gibt ganz, ganz weit oben, ganz außen an einem Ast hängt ein Blatt. Wenn du auf diesem Blatt sitzt, sieht der Weg von der Wurzel des Baumes bis zu diesem Blatt, ist der Weg eindeutig. Ja, wenn du sitzt da oben und du guckst runter, also bist da hochgekommen, guckst nach hinten und der Weg, den du da hingekommen bist, der ist ganz eindeutig und es gibt überhaupt keinen zweiten Weg. Wenn du aber unten am Baum stehst, und dir gesagt wird, jetzt finde den Weg zum Blatt, dann wirst du dich ganz oft verlaufen und ganz viele Umwege nehmen und sonst irgendwas, bis du da oben bist. Und dann sieht's aber total nachvollziehbar aus. Dann ist es ganz eindeutig.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, wie ich das schöner formulieren soll, aber ja, so.
Wir haben mal in Zusammenhang mit Religion und Evolution und so darüber gesprochen, dass der
genau, da kam das her, ja.
Dass der Kreationist eigentlich vom falschen Ende her denkt.
Genau. Ja. Bonusfrage von Elisabeth. Können Sie Ihre Augen in der Art verdrehen, sodass das linke Auge nach links und das rechte gleichzeitig nach rechts blickt? Meine Mutter hat das immer Briefträgerblick genannt, weil der gleichzeitig auf die Adresse und die Hausnummer gucken kann.
Oh Mann. Das ist ja herrlich. Nee, also ich kann das nicht.
Ich kann das auch nicht. Nee, schielen kann ich ganz gut. Also schielen kann ich wirklich sehr gut.
Schielen kann ich auch. Das habe ich schon als Kind gelernt. Da wurde mir immer gesagt, mach das nicht, sonst wird das stehen und das ziemt sich nicht für eine Lady. Das,
genau. Das ist wenn man dich erschreckt, dann bleibt das so stehen. Genau.
Ja.
Kommen wir zum Ende der Sendung. Und am Ende der Sendung gibt es wie immer die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
Groggy, habe ich schon gesagt. Oh, wie uncool ist dieses Wort? Aus welchem Jahrzehnt stammt es eigentlich? Aus den 80ern, oder?
Ich weiß es nicht, aber das ist ein Wort, das meine Mutter auch schon früher benutzt hat, als ich noch sehr, sehr jung war.
Okay, krass. Ja, dann bin ich das.
Erschöpft.
Ja, alt und erschöpft.
Alt und erschöpft. Wie alt bist du
so
mittlerweile?
Fühl ich mich.
Bist du mittlerweile schon, bist du schon 40?
Ja.
Ja. Da reden wir nicht drüber.
Spreche es nicht an.
Piep, piep, ich bin piep, Jahre alt. Groggy. Ja, was haben wir denn? Was haben wir? Wir haben Ende März. Mir geht's erstaunlich gut. Also ich bin ein bisschen Stress. Das merke ich daran, dass mein Augenlid etwas zuckt. Aber ansonsten bin ich immer noch gesund und werde auch gesünder. Also ich habe ja sehr lange mit diesem Post-Covid-Syndrom zu tun gehabt.
Jetzt nicht mehr?
sagen wir mal, kaum noch. Also Geruchs- und Geschmackssinn sind immer noch nicht so richtig wieder da. Was allerdings auch eine Trainingsfrage sein könnte. Also wenn du 3 Monate lang gar nicht oder anders gerochen hast, ist es vielleicht auch einfach so, dass du dich erst wieder an bestimmte Gerüche gewöhnen musst. Vielleicht erkenne ich eine Mango nicht mehr oder so. Das könnte auch daran liegen. Ja, diese Erschöpfungssymptome habe ich nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr so stark. Was ich habe, ist nach so einem Tag wie heute, das ist jetzt irgendwie schon die 4. Stunde, in der wir jetzt, also die 4. Aufnahmestunde für mich heute.
Oh Gott.
Da ist dann auch langsam Schluss. Das hatte ich gestern auch. Gestern habe ich einiges aufgenommen und sehr viel geschnitten, Nachbearbeitung gemacht und sowas, ja auch viel Konzentration kostet. Und dann abends noch eine Stunde mit einer neuen Auftraggeberin telefoniert und habe da wirklich gemerkt, irgendwann habe ich mich auch entschuldigt. Ich habe gesagt, normalerweise habe ich nicht so extreme Wortfindungsstörungen, aber 100% ausgestanden ist die ganze Nummer noch nicht. Ja. Aber sonst, es geht mir gut. Ich treibe Sport, also ich fahre mit dem Fahrrad im Kreis, aber ja, ich treibe Sport und werde besserer Dinge, als ich die letzten Monate war. Also ich bin nicht mehr ganz so zynisch und menschenfeindlich, wie ich die letzten Monate war, obwohl ich eigentlich jeden Grund dazu hätte bei diesen Inzidenzen.
Ja.
Alexander Tobo, wir sprechen uns noch.
Wir sprechen uns, Böschchen.
Hörerschaft, ihr werdet noch von uns hören.
Ciao.
Ist nicht tot.